Berlin ist eine Inspiration für Menschen, die hier leben und genauso für seine Besucherinnen und Besucher. Das Lebensgefühl, das tägliche Leben inmitten von geschichtsträchtigen Orten, die menschliche und kulturelle Vielfalt und auch bürgerliche Projekte und Initiativen. Eine besondere Initiative, die sich dem Erhalt von Raum für Kunst, Kultur, Bildung und Soziales verschrieben hat, ist das Haus der Materialisierung auf dem Areal Haus der Statistik. Unweit vom Alexanderplatz, an dem wir uns treffen. Und wo trifft man sich am Alex?
Natürlich an der Weltzeituhr, vor der wir gerade stehen. Ja, hier pulsiert das touristische Leben. Hier werden Fotos gemacht, Selfies gemacht. Die Leute posieren mit dem Fernsehturm. Ja, und 400 Meter weiter hat man halt das Haus der Statistik beziehungsweise das Haus der Materialisierung, mit dem wir uns gleich noch ausgiebig beschäftigen werden.
Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Was genau verbirgt sich im Haus der Materialisierung? Und an wen richtet sich das Angebot? Warum ist der Erhalt solcher Orte und Räume wertvoll und notwendig? Und wie können solche Modellprojekte zu einer nachhaltigen Veränderung unserer Gesellschaft beitragen? Wir spannen einen Bogen von den notwendigen Veränderungen im Rahmen der Stadtentwicklung auf der einen Seite zu gesellschaftlichen Bedürfnissen auf der anderen. Und das besprechen Maria von Visit Berlin und ich mit Corinna vom Kunststoffe e.V. im Haus der Materialisierung. Ich bin Michael, euch viel Freude mit dieser Episode Berlin Unboxed und vielleicht nehmt ihr euch als Berlin-Begeisterte ein, sagen wir mal, immaterielles Souvenir mit, eine Inspiration, wie solche Initiativen auch anderswo funktionieren können. Das, was man hier erstmal sieht auf den ersten Blick, was wirklich wild aussieht,
ja, das ist, eigentlich
das Haus. Genau.
Im Prinzip. Es ist noch eine Baustelle und das ist ja auch noch im Werden, das Ganze. Mhm. Also im Haus der Statistik entstehen noch ganz viele Flächen für gemeinnützige Projekte, Vereine und Künstler und Künstlerinnen und alles Mögliche. Und natürlich sieht man, dass das hier Work in Progress ist, ja, wenn man herkommt.
Das ist sehr nett ausgedrückt. es ist hier noch sehr viel Work in Progress. Gesehen haben den späten 60er Jahre DDR-Bau bestimmt schon viele, direkt an der Haltestelle Otto-Braun-Straße. Es war der Sitz der staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR. Nach der Wiedervereinigung nutzten es bis 2008 die bundesdeutschen Behörden. Danach stand dieses riesige Gebäude erstmal leer. 2017 hat es dann der Berliner Senat erworben und seitdem gab es unzählige Pläne, Ideen und Vorhaben. Und schon immer gab es ebenso viele soziale Verbände, Künstlerkollektive, Architektinnen und Architekten, Stiftungen und Vereine oder die Allianz bedrohter Atelierhäuser, die sich dafür stark gemacht haben und es bis heute tun, diesen Komplex gemeinschaftlich zu nutzen. 2019 wurde dann auch begonnen, Teile des Gebäudes Kunst, Kultur, Bildung und Sozialem zur Verfügung zu stellen und damit auch dem Haus der Materialisierung einen Raum zu geben.
Hallo, ich bin Corinna Vosse. Wir sind hier im Haus der Materialisierung am Alexanderplatz. Und ja, ich würde euch jetzt hier mal vorstellen, was wir alles machen. Also das Haus der Materialisierung steht, wie der Name schon so ein bisschen nahelegt, für den Umgang mit Material. Wir gestalten hier Stoffkreisläufe, nachhaltige Stoffkreisläufe. Also wir verwenden Material wieder, wir machen Upcycling, wir reparieren. Also wir beschäftigen uns auch mit Gebrauchsgütern, die auch immer aus Material sind. Und wir organisieren ja auch gemeinschaftliche Nutzung von Objekten.
Das würde auch bedeuten, etwas, wo ich nichts mache, sondern einfach sein kann? Also so Räume, um in Gemeinschaft zu sein? Oder was? Wie weit geht der Kreis? Oder ist das immer mit handwerklichen Sachen verbunden?
Also wir zeigen auch, wir haben Ausstellungen, da kann man dann auch kommen und kontemplativ aufnehmen, was gezeigt wird. Aber den Schwerpunkt bilden, denke ich schon, diese Angebote im Bereich einmal gebrauchtes Material in Wiederverwendung, Weiternutzung zu vermitteln. Und daran knüpft sich dann das Skillbuilding an. Wir haben ja verschiedene Werkstätten, wo Menschen die Werkzeuge kennenlernen können, mit denen man dann das Material bearbeitet und eben verarbeitet zu dem, was man benötigt. Und dann gibt es auch noch klar Bildungsangebote, die auch gerade in den warmen Monaten hier am Haus stattfinden. Und ja, dieser Leihbereich bringt natürlich auch Leute ins Haus, die dann sich womöglich auch treffen. Es gibt auch immer sehr viel Führung. Also man kann ja sowieso einfach zu den Öffnungszeiten kommen und sich das Ganze anschauen. Also es gibt sowohl die Möglichkeit, aktiv als auch passiv teilzunehmen.
Ich glaube, bei euch ist ja auch ein sehr großer Teil sozusagen, eben nicht irgendwie Serviceleistungen anzubieten, also Fahrradreparatur oder Workshops, sondern es geht ja sehr darum, einen dazu zu ermächtigen, selber Sachen in die Hand zu nehmen, also sich Material zu suchen, seine eigenen Projekte zu starten, selber was zu reparieren. Oder habe ich das richtig verstanden?
Also das Modellprojekt Haus der Statistik ist ja ein Stadtentwicklungsprojekt und als solches modellhaft, weil es ja nochmal in einer besonderen Weise, also über das übliche Maß der Beteiligung hinaus, die Zivilgesellschaft mit einbezieht. Und das ist vor allen Dingen das Modellhafte hier, auch dass diese Entwicklung ja komplett angestoßen wurde von der Zivilgesellschaft. Das Gelände und die Gebäude waren ja im Besitz des Bundes und dann hat die Zivilgesellschaft ja erwirkt, dass das Land Berlin das zurückgetauscht hat vom Bund. Und dann eben ist dieses Konsortium aufgesetzt worden mit den 5 beteiligten Parteien, in der auch die Zivilgesellschaft vertreten ist. Das ist das Modellhafte und unser Anspruch ist eben eine gemeinwohlbasierte Stadtentwicklung, Angebote im Sinne von, ja, es werden Räume geschaffen, in denen Menschen etwas tun und erleben können.
Wie kommt man denn dazu, sich für Materialkreisläufe zu interessieren? Also was ist der Antrieb dahinter?
Ich habe von 1994 bis 1999 in New York gelebt und habe damals Kunst gemacht, darstellende Kunst. Und da haben wir immer viel eben auch ja, mit Material gearbeitet, weil wir eben visuelle Eindrücke erzeugt haben, Installationen, Bühnenbilder. Und da haben wir dann diese Einrichtung Materials for the Arts kennengelernt. Und dort konnte man eben Material bekommen, was aus der Nutzung gefallen war. Das fand ich ganz toll und als ich dann wieder in Berlin war, habe ich dann das RAW mit aufgebaut, das Soziokulturzentrum da am ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerk. Und da hatte ich dann eine Frau kennengelernt, mit der ich dann wiederum Kunststoffe gestartet habe. Und da haben wir dann schon vor 17 Jahren angefangen, hier in Deutschland ja so eine Struktur zu kreieren, wo Menschen Material hinbringen können und wo Menschen Material bekommen können.
Was ich total interessant oder was ich total toll dabei finde, ist diese Verbindung aus künstlerischen Tätigkeiten und Pragmatismus. Also auf einer Seite, wenn ich mir die Leute vorstelle, die hier so zu euch kommen, sind halt wahrscheinlich auf einer Seite Künstler, Künstlerinnen, die Materialien, wie du gerade schon sagtest, suchen für ihre Projekte. Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch Menschen, die ganz alltägliche Probleme haben, wie zum Beispiel einen platten Fahrradreifen oder ähnliches. Also wenn du das noch ein bisschen erzählen könntest, wen ihr hier so trefft und vielleicht daran anknüpfend, was ihr für Vereine hier auch unter eurem Dach habt.
Also hier kommen Menschen aus ganz Berlin hin mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Interessen und auch ganz unterschiedlichen Alters. Das war aber auch ein langer Weg. Also ein Stück weit wird es schon auch wahrgenommen als eben ein ja, sehr kunstorientiertes Projekt. Aber wir haben das immer von vorne an versucht, das sehr auszuweiten, auch hier die Nachbarschaft anzusprechen, zum Beispiel auch mit den Flohmärkten, die hier immer wieder stattfinden. Also das wird so viel breiter irgendwie nachgefragt und ein Wunsch. Also hier kommen ganz viel auch so junge Familien hin, die sich irgendwie dann das Hochbett selber bauen wollen und nicht halt irgendwas kaufen wollen. Ne? So Paare, die so die erste eigene Wohnung haben und dann irgendwie die Küche selber bauen. Aber eben auch Sachen reparieren. Wir haben ja auch ein Reparaturangebot. Da erreicht man dann auch wieder gut die älteren Leute. Ne? Das ist tatsächlich immer noch so, dass da, also es sind tatsächlich ja noch oft aus meiner Erfahrung so allein lebende Frauen, sag ich mal, die dann sich gerade so mit Elektrogeräten, also klingt jetzt ein bisschen wie ein Klischee, aber ist einfach die empirische Erfahrung, ne? Die da so ein bisschen dann einfach so eine Unterstützung brauchen, da bei der Fehlersuche und bei der Reparatur. Die Idee ist ja immer, dass die Leute was mitnehmen über den Besuch hinaus, ne? Also irgendwas dann gelernt haben, ne? Fertigkeit. Also auch in diesem Umgang mit gebrauchtem Material lernt man ja nochmal ganz andere Kompetenzen. Wie komme ich eigentlich zu meinem Produkt, ne, zu dem, was ich brauche? Und hier musst du ja eine Bereitschaft mitbringen, dann mit dem zu arbeiten, was da ist.
Du hattest jetzt schon Kunststoffe e.V. erwähnt, den es ja schon auch sehr lange gibt. Eigentlich ein schöner Punkt, um anzuknüpfen, weil es dir selbst so wichtig war, zu sagen, hier sind noch so viele andere Vereine. Wer ist denn hier, wen treffe ich hier alle?
Ja, also um diese Möglichkeiten zu schaffen, ne, dass Leute sich hier was bauen können, reparieren können, aufarbeiten können und so weiter, sind hier verschiedene Akteure mit ihren Angeboten. Da sind einmal der Baufachfrau e.V., die betreiben hier eine Holzwerkstatt. Dann gibt es hier den Kosum, den Leihladen vom Gela e.V., die haben dazu auch eine Plattform. Dann haben wir hier die Fahrradwerkstatt Fahrart, die haben hier sowohl so ein offenes Werkstattangebot, wo man Hilfe bekommt bei der Reparatur von Fahrrädern, haben auch gebrauchte Teile und machen dann auch noch Kunsthandwerk aus Resten, die man dann nicht mehr Fahrrad einbauen kann. Dann haben wir hier Moritz, der die YouFixit-Reparaturwerkstatt betreibt, der außerdem Lichtdesigner ist. Kann man auch gleich im Showroom nochmals sehen. Dann hat er gerade eine Lichtkunstausstellung.
Ja. Mir ist gerade noch zum Thema Material eingefallen. Ich habe gelesen, das fand ich ganz interessant, dass quasi, wenn lokale Designer so ein Projekt haben, irgendwie bestimmte Kilo-Menge an Denim brauchen, dass das auch möglich ist, das im Haus der Materialisierung zu bekommen, quasi gebrauchtes Denim-Material oder so. Das finde ich ganz interessant, diese wirtschaftliche Verknüpfung.
Also dieses mit dem Denim, das kommt eben aus dem textilen Materialpool der Stadtmission. Die machen ja eigentlich Arbeit für Wohnungslose und haben deswegen dann ja auch Kleidersammlungen und bekommen halt sehr, sehr viele Textilien, die sie gar nicht verwenden können für die Obdachlosen. Und dann haben sie eben diesen Textilhafen, das ist ja nochmal an der Storkower Straße. Da ist das Ganze nochmal sehr viel größer. Und hier gibt es eben diesen textilen Materialpool, wo man so vorsortiert im Kilo Textilien bekommt. Wir haben jetzt auch eine Kooperation mit einem Unternehmen, was, sagen wir mal, ein bestimmtes Möbel herstellt. Und das hat wie alle Unternehmen das Problem, die haben eben nur einen Online-Vertrieb und haben dann sehr viele Rückläufer. Und diese Rückläufer, man glaubt es ja nicht, wenn man nicht in dieser Branche ist, aber die werden ja einfach zerstört. Ja, da nehmen wir diese Rückläufer auf und machen die wieder zu Material. Und da entwickeln wir jetzt gerade Produkte. Also es ist schon dann auch nicht einfach, solche Sachen dann wieder an den Markt zu bringen. Ne? Wir sind da jetzt noch gerade so im Experimentierstadium, aber wir verknüpfen uns da auf an vielen Enden mit Akteuren, wo auch eben große Materialströme anfallen und wo auch ein großer Materialbedarf ist auf der anderen Seite.
Kurz nochmal zu diesem übergeordneten Gedanken von Ressourcen zu schonen und Abfall zu vermeiden. Beides ist ein Beitrag zum Klimaschutz und der wird in Zahlen gemessen, um nochmal deutlich zu machen, dass das hier am Haus der Materialisierung ein tolles Angebot ist, sinnhaftig und nachhaltig zu wirtschaften, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar für jede und jeden von uns. Also wirklich gerne mal herkommen, sich das angucken. Das machen wir jetzt auch. Vor allem diesen besonderen Platz, den Showroom. Was kannst du uns dazu sagen? Was sehen wir hier?
Ja, also den haben wir hier eingerichtet, um Produkte oder auch Prozesse zu zeigen, die hier im Haus passieren. Manchmal zeigen wir aber auch thematische Ausstellungen, die von außen kommen, zu Reparatur, hatten wir zu Open Design, hatten wir zu ökologischen Baustoffen. Also das machen wir auch. Hier sehen wir jetzt heute eine Ausstellung von Moritz Wermelskirch, der ist Lichtkünstler und macht hier im Haus natürlich die Beleuchtung, auch die, also viel elektrische Arbeit und leitet das Reparaturangebot, was jetzt im Moment immer am ersten Donnerstag im Monat ist. Ne, wie man sieht, man kann das auf jeden Fall wohl Lichtkunst nennen. Also es sind wunderschön, es sind nicht einfach Lampen, es sind wirklich wunderschöne Objekte. Und alles aus gerettetem Material, also teils erkennt man das ja selber wieder. Ne? Das ist hier zum Beispiel so, so ein Deckenpanel, das könnte, hätte
so
jetzt auch...
Was so steht gerade?
Ja, genau. Also die nächste Ausstellung ist jetzt in Zusammenarbeit mit dem Haus des Papiers. Die haben ja das Paper Future Lab und da sind sowohl einige von uns beteiligt, dass sie eben auch Papier, also künstlerische Forschung oder künstlerische Objekte zeigen, dann aber an anderen Standorten. Und hier kommen dann wiederum andere Papierkünstler hin, also werden dann hier in unserem Showroom gezeigt.
Es gibt ja auch so viele Künstlerinnen und Künstler. Das ist ja halt jeder Raum, den es dafür gibt. Und das ist ja auch das Konzept des ganzen Hauses, so wie ich es verstanden habe. Jeder Raum, den es für Kunst gibt, für Eigeninitiative für all das, was hier angeboten wird, ist ja eben auch, es gibt ja diesen Bedarf. Also.
Na, ich sag mal, also da bin ich, das würde ich dann irgendwie doch eher Beuys zitieren und sagen, jede Person ist Künstlerin. Also ich finde, sonst trennen wir das wieder so stark. Also ich denke, wir brauchen ja eine kreative Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der die Menschen einen Gestaltungswillen haben und auch Gestaltungsfertigkeiten haben. Und wir haben jetzt leider irgendwie, sind das ja wirklich jetzt schon 70 Jahre, die wir eigentlich in einer Fremdversorgungsregime leben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Menschen diese weder den Willen noch die Fertigkeit mehr haben. Und das ist ja eins der riesigen Probleme, weswegen wir jetzt auch als Gesellschaft so schwer in diese Transformation finden. Eine Güterindustrie, die alles bereitstellt und damit natürlich die Selbstversorgung verdrängt hat. Und das erschien den Leuten ja auch lange erstrebenswert, weil, glaube ich, einfach nicht abzusehen war. Also erstmal sah das aus wie eine Erleichterung, ne, aus der Mühsal der Versorgung. Es hat natürlich auch zu einem Überkonsum geführt und das war bestimmt erstmal sehr angenehm für Menschen, die aus dem Mangel des Krieges kommen, aus so einer Erfahrung. Und ich denke, das war lange gar nicht absehbar. Also ich meine, viele vorausdenkende, jetzt gerade auch Stadtforscher, haben das ja schon in den 60er Jahren, haben das kritisiert. Aber leider ist das ja relativ, bis heute bleibt das ja folgenlos.
Ich finde auch ein bisschen, das ist so, früher war es der Luxus, quasi seine Probleme durch Konsum zu lösen. Und jetzt ist es eigentlich, hat sich schon ein bisschen verkehrt, glücklicherweise. Und es ist eigentlich Luxus, wenn man wirklich mal die Zeit findet, sich mit Sachen tiefgehender zu beschäftigen und, wie du schon sagtest, Fertigkeiten selber zu erlernen. Also irgendwas mal wieder von Peak auf, von Basis auf selber herstellen oder machen zu können. Unfassbar spannendes Thema. Also
Was du sagst, da stimme ich vollkommen zu. Der Luxus ist heute, die Zeit zu haben, eine Erfahrung zu machen mit einem Prozess und dann auch eine Selbstwirksamkeit zu erleben. Ne? Und da kann ich Leuten nur sagen, steigt einfach aus dem Konsum aus, dann müsst ihr auch nicht mehr arbeiten und dann habt ihr auch wieder die Zeit. Also es geht bestimmt nicht von heute auf morgen. Aber ich kenne so viele Menschen, die so leben. Also das geht schon.
Sind das Gedanken für die Zukunft? Für den einen oder die andere vielleicht eine übertriebene Vorstellung, aber in jeder Idee steckt eine Option, egal wie groß oder klein sie für uns ist. Wie sieht denn aber die Zukunft für das Haus der Materialisierung aus? Was wünscht ihr euch? Was muss passieren? Was wird passieren?
Also wir haben jetzt in diesem Haus etwas, also dem Haus der Materialisierung, etwas etabliert, was die Stadtgesellschaft braucht, was auch politisch gewollt ist, erfreulicherweise. Wir versuchen auch zu verbessern die finanzielle Tragfähigkeit. Da brauchen wir auch schon noch ein bisschen die Unterstützung des Landes Berlin dabei, diese Angebote aufrechtzuerhalten. Der nächste Schritt, der jetzt hier zum Ende des Jahres passiert, ist, dass dieses Gebäude abgerissen wird im Zuge jetzt hier der Baufeldfreimachung, weil hier eine Bebauung vorgesehen ist. Also es kommt jetzt ja noch ein zusätzlicher Standort für das Rathaus. Und dann ziehen wir hier an die Ausweichstandorte diese fliegenden Bauten an der Otto Braunstraße. Das ist so ein Prozess, den wir jetzt auch schon vorbereiten. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir dann ja hier selber bauen. Also die Zusammenkunft Berlin EG hat da jetzt auch nochmal eine Gesellschaft gegründet, die dann Träger ist für zwei Experimentierhäuser. Das eine wird dann auch, also etwas kleiner, mit einem kleineren Grundriss, aber wird in etwa auf der Fläche hier stehen, wo das HDM stand. Und in diesen Experimentierhäusern wollen wir dann zum einen das umsetzen, was wir jetzt ja hier auch so an Erfahrungen gesammelt haben, dann nochmal so in die Anwendung bringen, also auch auf eine Professionalisierung dann heben. Ne? Wir haben ja auch verschiedentlich Experimente mit gebrauchten Bauteilen gemacht, auch schon hier bei der ganzen Instandsetzung dieses Gebäudes, dass wir dort nachhaltiges Bauen erproben und dann sollen eben diese Nutzungen, die sich jetzt hier bewährt haben und die Stadtgesellschaft braucht für diese sozialökologische Transformation, die sollen dort in dem Haus sich wiederfinden auf allen Etagen.
Das ist sehr konkret.
Ja,
das ist
kein Wunsch, es ist ein Plan. Aber natürlich müssen da noch viele Voraussetzungen geschaffen werden. Ne? Es ist ein klarer Plan. Ich denke, es ist, wie gesagt, auch wirklich ein Angebot an die Stadt Berlin. Und ja, wir hoffen einfach, dass diese, sagen wir mal, paar offenen Enden, die es da drum noch gibt, dass sich das alles, that it falls in place.
Und das heißt, wer das Haus der Materialisierung in seiner jetzigen Form nochmal sehen möchte, der sollte dieses Jahr nochmal vorbeikommen.
Genau, aber wir sind dann auch im nächsten Jahr an der Otto-Braun-Straße wieder da und ja, freuen uns auf die Transformation und die nächsten Schritte und jetzt aber auch erstmal auf einen tollen Sommer mit vielen Besucherinnen.
Wir wollten dich noch ganz gerne fragen, was deine nachhaltigen Lieblingsorte in Berlin sind. Also wo man Nachhaltigkeit erleben kann, sozusagen.
Also ich kenne da so einen Ort, das heißt Haus der Materialisierung, ja, habt ihr bestimmt noch nie gehört, aber ist ganz toll dafür. Dann haben wir auch noch einen Standort in Pankow, also Kunststoffe, wo wir auch Gebrauchmaterial haben und dann noch eine Holzwerkstatt und auch Lastenradverleih. Wir haben ja schon ganz früh angefangen, auch Lastenräder zu entwickeln, zu bauen und dann eben zur Nutzung anzubieten. Andere Orte, ja, also ich meine Trial and Error hat natürlich auch viele tolle Sachen, Workshops, den Schenkraum, Foodsharing, Essensausgaben, das ist wirklich auch ein schöner Ort in Neukölln. Und dann gibt es ja viele tolle Repair-Cafés in Berlin. Das Zentrum für Kunst und Urbanistik ist auch ein schöner Ort. Die haben da immer ja tolle Märkte, wo auch so ganz breit von Reparatur bis eben gebrauchte Sachen tauschen vieles passiert.
Vielen, vielen Dank also für diesen Einblick und auch für die Gedanken dazu und auch dahinter.
Ja, ich fand es auch sehr schön mit euch. Vielen Dank, ja, fürs hier sein.
Ganz vielen Dank. War super interessant.
Was ist jetzt mit diesem immateriellen Souvenir? Also was nehmen wir mit aus dem Haus der Statistik, aus dem Haus der Materialisierung oder beziehungsweise auch durch die Tatsache, dass es sowas heute noch gibt?
Wir nehmen diese Erfahrung mit, einfach dieses Projekt in seinem jetzigen Zustand zu sehen, solange wir noch können. Also es ist ja echt so eine Momentaufnahme, die wir da jetzt erlebt haben und die man jetzt auch noch dieses Jahr da erleben kann. Also vor allem die Inspiration finde ich total wichtig. Einfach schon daraus, dass es sowas überhaupt gibt, dass man seine Art zu leben, mit Ressourcen umzugehen, verändern kann, hinterfragen kann. Und ja, selbst wenn man nicht ins Haus der Materialisierung kommt, um dann einen Workshop zu machen, dann nimmt man ja doch einfach was für sich mit, generell einfach zum Nachdenken anzuregen.
Vielen Dank, Maria.
Ja, ich danke dir an diesem schönen Sommertag.
Und euch danke fürs Zuhören, viel Freude beim Nachdenken und Inspiration gerne auch teilen. Noch mehr Infos findet ihr in den Shownotes unseres Podcasts. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.